an der Stelle sage ich mal, hey Frank, hast du das Original erkannt?
Das Original, keine Ahnung. Ich hab nicht hingehört, weil ich war gedanklich immer noch in der Pergamentergasse Michaelisstraße unterwegs
mit dem Fahrrad. Das Original heißt Black Dog und stammt von Led Zeppelin.
Genau,
mit Led Veröffentlichung Zeppelin. 1971. Aber in diesem Fall, habt ihr gehört, war das eine Dame, die nennt sich Beth Hart. Und der Titel Black Dog findet sich da in dem Album A Tribute to Led Zeppelin. Und damit bin ich mit dem schwarzen Hund ja auch schon beim nächsten Thema. Durchaus auch sein, dass da so um 1930 rum auf dem Syriaxberg ja ein paar Leute mal spazieren gegangen
mit
sind
mit dem schwarzen Hund.
Ja, mit dem schwarzen Schaf. Warum sind wir jetzt bei dem Thema? Unser Eger Park feiert in diesem Jahr 65. Jubiläum. Das heißt, die ganze jetzige Geschichte wurde als internationale Gartenbauausstellung am 28. April 1961 eröffnet. So, aber vor 1961 war da oben ja noch eine ganze Menge los. Bei einigen Sachen war ich sehr erstaunt, was da so alles los gewesen ist. Und ja, jetzt geht es mal um den Syriaxberg vor 1950.
Der hieß so Syriaxberg, nicht Burg, Berg.
Syriaxberg ist okay. Richtig.
Weil es eine Erhöhung ist.
Ja, okay. Und über dieses Thema habe ich mich mit Dr. Steffen Rastloff unterhalten, einem Historiker und Publizist hier aus Erfurt. Ja, und der ist ja nun wirklich der Spezialist, alles, was so die historische Entwicklung
also er weiß von alles, er
Erfurt
kennt alles,
angeht. Ja,
also
und natürlich kennt er sich da auch mit dem Syriaxberg gut aus. Hallo, Herr Rastloff.
Hallo, Herr Ruder.
Ich nehme mal das Jahr 1000 als Ausgangsjahr. Gibt es Erkenntnisse über eine Besiedlung, eine Nutzung des Syriaxberges vor diesem Jahr, also vor 1000?
Es gibt ja im Erfurter Stadtgebiet viele urgeschichtliche Fundstellen. In diesem Bereich ist es schwierig, weil ja später das mehrfach überbaut wurde. Aber man darf auch da davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon steinzeitliche Siedlungsspuren gibt, wie auf vielen Anhöhen rund um die Stadt, weil die Gera-Niederung ja sehr feucht war und die Menschen haben sich zunächst mal auf solchen Höhen wie dem Syriaxberg oder auch der Arlacher Höhe angesiedelt. Also darf man davon ausgehen, dass es auch dort schon Besiedlung, nicht im heutigen Sinne, aber das Umherziehen von Menschen gegeben hat.
Könnte der Syriaxberg im Jahr 1000 ein bewaldeter oder ein kahler Hügel gewesen sein?
Das ist eine schwierige Frage, weil das kann man im Nachhinein nicht sagen. Also Stadtansichten, die sowas überliefern würden, die gibt es auch sehr viel später. Und es war lange Zeit ein kahler Hügel aus verschiedenen Gründen, Festungen etc. Dann war er wieder bewaldet, so wie er sich heute präsentiert als Park. Das ist noch ganz neu. Also das können wir schlichtweg nicht sagen.
Um das Jahr 1125 wurde ein bestehendes Benediktiner Nonnenkloster Syriacus vom Zentrum der Stadt auf den Syriaxberg verlegt. Was war jetzt der Grund dafür?
Der Grund war schlicht und ergreifend, diese Benediktinernonnen waren auf dem Domberg angesiedelt im Bereich der heutigen Severikirche und wer den Domberg kennt, weiß, dort oben ist relativ wenig Platz und mit diesen beiden großen Kirchenbauwerken ist der Domberg nahezu ausgefüllt, also sprich, sie mussten einfach umziehen, weil dort der Platz eng wurde, es wurde das Severi-Stift angelegt und so sind sie vor die Tore der Stadt auf den Syriaxberg umgezogen, der im Übrigen, das ist auch wichtig zu wissen, erst seitdem Syriaxberg heißt, weil dieses Kloster war dem heiligen Syriacus gewidmet, das war sozusagen der Patron dieses Benediktinerklosters und der Name des Klosters ging dann auch auf den Berg über, als das Kloster schon lange nicht mehr existierte, also bis auf den heutigen Tag, also dass wir einen Syriaxberg haben und eine Syriaxburg, verdankt sich dem heiligen Syriacus, dem dieses Kloster einst geweiht war.
Und das Kloster für diesen heiligen Syriacus, wo genau befand sich das auf dem Berg?
Das können wir ganz genau sagen. Es befand sich genau dort, wo heute das Deutsche Gartenbaumuseum steht, also die Syriaxburg mit den beiden ehemaligen Türmen und das Gartenbaumuseum im Hauptgebäude. Genau an dieser Stelle befand sich vorher bis Ende des 15. Jahrhunderts dieses Kloster.
Irgendwie ist man dann ja um 1450 auf die Idee gekommen, hat auch die Notwendigkeit erkannt, dass man ja den Syriaksberg, das bestehende Kloster, für die Anlage einer Burg benötigt. Wann ging das da genau los mit der Errichtung dieser Burganlage?
Die Burganlage wurde in den 1480er Jahren errichtet, 1470er, 80er Jahre. Das war natürlich ein großes Unterfangen. Und wenn man heute auf dem Aussichtsturm im Egerpark runterschaut, das ist ja einer der beiden ehemaligen Festungstürme, dann sieht man natürlich auch die große strategische Bedeutung. Die Stadt Erfurt, die Mittelaltermetropole, hatte ja einen weitgehend autonomen Status, aber all die Fürsten ringsherum waren immer sehr begehrlich, diese Stadt in ihren eigenen Herrschaftsbereich einzubeziehen. Deswegen hatte Erfurt mächtige Festungswälle, riesige Stadtmauern und das war sozusagen die Achillesferse der Stadtverteidigung, dieser sehr stadtnahe Berg. Von dort konnte man die Stadt einsehen, man konnte sie auch beschießen, dann im 15., 16. Jahrhundert mit der neuen Waffentechnik, mit Kanonen. Deswegen war es notwendig, diesen strategisch wichtigen Berg mit einer eigenen Zitadelle zu befestigen und das ist dann jene Burg oder Zitadelle Syriaksburg.
Diese Zitadelle Syriaksburg, war die in die äußere, in die zweite Stadtbefestigung mit eingebunden?
Nein, also anders als die Zitadelle Petersberg, die ja unmittelbar vom Domplatz aus ja gut zu sehen in die Stadtmauer, in den Stadtmauerkomplex eingebunden war, war das sozusagen ein Vorposten. Aber es gibt einen sogenannten gedeckten Weg, wenn man heute vom Hinterausgang des Gartenbaumuseums runter zum Gothaer Platz läuft, gibt es so eine Hohle, so einen Hohlweg. Und dieser Weg war dafür gedacht, um im Falle einer Belagerung ungesehen von der Stadt, vom Gothaer Platz bis hoch auf die Zitadelle zu kommen. Ja, das heißt, es war ein Vorposten, er war nicht unmittelbar an den Stadtmauer angeschlossen, aber eben durch solche gedeckten Wege und verschiedene Mittel einbezogen natürlich in die Verteidigungsstrategie.
Diese erste Burganlage, wo genau befand die sich jetzt auf dem Syriaksberg?
Die befand sich genau an derselben Stelle wie heute das Gartenbaumuseum als Defensionskaserne und die beiden Türme. Man muss sich einfach vorstellen, dass dieses Viereck, die beiden Türme, der Aussichtsturm und die Sternwarte und das Gartenbaumuseum, dass das als Geviert ringsrum noch mit einer Mauer umgeben war. Dann die sogenannten Caponieren, die Weinkaponiere, diese Gaststätte, das war so unterhalb. Dann konnte man den unteren Festungsbereich noch beschießen aus sicherer Deckung. Diese Zitadelle ist einfach nur mehrfach modernisiert worden. Aber das, was wir heute sehen, das ist weitgehend die Form und die Ausdehnung, wie sie im 15., 16. Jahrhundert errichtet wurde. Man muss sich das so vorstellen, wie das oft bei alten Burgen und Schlössern ist, der Kern ist genau an derselben Stelle wie heute, aber die Türme und vor allen Dingen die große Kaserne, die wurden immer wieder modernisiert, nach dem Stand der Waffentechnik und so weiter und auch nach dem Geschmack der Zeit. Und die große Defensionskaserne, in der sich heute das Gartenbaumuseum befindet, die wurde Anfang des 19. Jahrhunderts modernisiert. Parallel zur Festung Petersberg mit der natürlich deutlich größeren Defensionskaserne. Alle anderen Dinge wurden so schrittweise immer wieder mal modernisiert unter Kurmainz und dann vor allen Dingen im 19. Jahrhundert unter den Preußen, die bis zum Ersten Weltkrieg diese Zitadelle genutzt haben. Also das war schon eine kleine Festung, eine kleine Stadt. Zitadelle ist ja auch die kleine Stadt. Also es war ein sehr ausgeklügeltes Festungswerk, das noch deutlich über den Kernbereich, den man heute nachvollziehen kann, hinausging.
1871 haben sich ja dann Preußen, Bayern und Baden-Württemberg unter anderem zum Deutschen Kaiserreich zusammengeschlossen. Hauptstadt wurde dann Berlin und dann gab es ja 1873 die Verfügung zur Entfestigung der verschiedenen Stadtbefestigungen und damit auch zur Beseitigung von Zitadellen. Wie ist es denn da oben weitergegangen nach dieser Entfestigungsverfügung?
Also in der Tat, die Entfestigung Erfurts nach 1873 ist ein ganz zentraler Einschnitt in unserer Stadtgeschichte, denn über Jahrhunderte spielte sich das Leben ja innerhalb dieser Mauern ab und vor allen Dingen in der preußischen Zeit im 19. Jahrhundert durfte man im unmittelbaren Vorfeld auch gar nichts bauen, weil eben sozusagen das Schussfeld freigehalten werden musste und jetzt explodierte die Stadt förmlich. Also innerhalb von wenigen Jahrzehnten wurden diese riesigen Wallanlagen abgebaut und dann mit dem sogenannten Gründerzeitgürtel, ne, diesen typischen Bauten, zugebaut, Parkanlagen und Ähnliches. Aber es gab zwei Ausnahmen. Und es wurden nämlich weiter genutzt, diese beiden Zitadellen, also sowohl der Petersberg als auch die Zitadelle Syriaksburg. Jetzt gar nicht mal in erster Linie aus Verteidigungsgründen, obwohl die auch nochmal modernisiert wurden, sondern sie waren einfach eine große Garnison. Erfurt war eine riesige Garnisonsstadt mit drei wichtigen Einheiten, Infanterie, Kavallerie und auch Artillerie. Und diese Regimenter waren unter anderem in Brühl untergebracht, aber eben die meisten auf dem Petersberg und auch das Infanterieregiment zum Teil auch in der Zitadelle Syriaksburg. Augsburg. Die wurden weiter genutzt, die wurden auch instand gehalten. Also diese beiden Zitadellen bestanden bis zum Ersten Weltkrieg 1914.
Innerhalb der Stadtverwaltung Erfurt gab es ja dann auch schnell Überlegungen, den bereits angesprochenen Grüngürtel anzulegen, militärische Anlagen umzunutzen. Welche Vorstellungen hatte dann der Stadtrat für den Syriaksberg so pauschal ab 1875?
Also man hat natürlich versucht und hat das auch geschafft. Die Stadt hat vom preußischen Staat, der ja zunächst mal Besitzer war dieser großen Wallanlagen rund um die Stadt, hat das abgekauft, hat dann diese Anlagen, also am bekanntesten die Daberstädter Schanze im Süden der Stadt, aus der wird der Stadtpark, deswegen auch die Erklärung um unser Erfurter Stadtpark so ein bisschen erhöht über dem Hauptbahnhof liegt, weil er eben genau sich auf dem Gelände einer solchen Bastion befunden hat, der Daberstädter Schanze. Und der Zyriaksberg war insofern problematisch. Das war eben einer der beiden Bereiche, die weiterhin militärisch genutzt wurden. Und der gehörte auch noch dem preußischen Staat weiterhin, dem Militärfiskus. Aber der Kommandant Grollmann, General Grollmann, hat in den 1880er Jahren sozusagen das Okay gegeben, dass die Stadt rund um die Zitadelle, mit einem gehörigen Abstand natürlich, nicht unmittelbar bis an die Festungsmauern, aber rund um die Zitadelle, so wie wir es heute kennen, die ersten Grünanlagen anlegt. Also vom Gotha Platz ausgehend, oberhalb der Zyriaksstraße, in diesem Bereich werden eben seit Mitte der 1880er Jahre erste Anlagen angelegt und man hat dort auch den Herrn Grollmann verewigt mit dem Grollmannsblick, wo heute der Rufer steht, der Buchenwaldblick, da war ursprünglich mal ein Aussichtspunkt. Also seit den 1880er Jahren beginnt im Grunde die Geschichte des Zyriaksbergs als städtische Grünanlage.
Und dann gab es auch irgendwie noch einen Verschönerungsverein, der sich da sehr für die Umgestaltung eingesetzt hat.
Das bürgerliche Vereinswesen im 19. und frühen 20. Jahrhundert hat ja viele dieser Projekte getragen. Es gab den Gartenbauverein der großen Gartenbauunternehmer, die großen Gartenbauausstellungen veranstaltet haben an verschiedenen Stellen der Stadt. Der Zyriaksberg kommt ja auch später sozusagen in den Blick solcher Ausstellungen. Und der Verschönerungsverein hat Wanderwege und Gartenanlagen anzulegen. Also viele Wanderwege im Steiger, die gehen auf diesen Verschönerungsverein zurück. Und er war auch der wesentliche Träger dieser ersten Gartenanlagen rund um die Zyriaksburg.
Bei diesen Gartenanlagen, da wurden ja dann auch Bäume gepflanzt, Bäume verschiedener Arten. Die jetzt richtig schönen alten Bäume, die da im Bereich vom Egerpark-Eingang Gotha Platz stehen, könnten die aus dieser Zeit stammen?
Es sind tatsächlich einige dieser alten Baumriesen, 1880er, also die sind so 150 Jahre alt. Das ist natürlich für eine Eiche oder für andere große Bäume kein Alter. Also insofern darf man davon ausgehen, dass einige der ganz großen alten Bäume tatsächlich in die Anfangszeit der Gartengestaltung rund um die Zyriaksburg zurückgehen.
Nach dem Ersten Weltkrieg 1919 hat ja denn die Stadt Erfurt das komplette Gelände vom preußischen Militärfiskus erworben, wenn man das überhaupt noch sagen kann, preußischer Militärfiskus, vom nicht mehr existierenden Deutschen Kaiserreich. Ja, wie hat man dann den Zyriaksberg verändert zu den heute ja auch existierenden Anlagen?
Die Zyriaksburg, wie wir sie heute kennen, die große Kaserne als Museum, dazu die beiden Türme als Aussichtsturm und als Sternwarte, das ist das Ergebnis der Umgestaltung in den frühen 20er Jahren, in den 1920er Jahren. Ja, die Stadt erwirbt es jetzt vom preußischen Staat. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wird Deutschland weitgehend entmilitarisiert. Erfurt hat zunächst auch keine Garnison mehr, also es gibt keine Notwendigkeit mehr. Also man erwirbt einschließlich der Zitadelle das Gelände und baut diese Zitadelle zurück. Die Mauern werden weitgehend abgerissen, die Vorwerke, bis auf die eine südliche Kaponiere, die heute eben als stimmungsvolles Restaurant genutzt wird. Alles andere wird weggerissen. Es bleibt eine Baracke stehen, das heutige grüne Klassenzimmer, die beiden Türme und die große Kaserne. Und seitdem gibt es immer wieder Überlegungen, was man mit dem Gelände machen kann. Es gibt schöne Bilder aus den 20er Jahren, wo dort jetzt in diese Gartenanlagen rundherum jetzt auch unmittelbar die Zitadelle mit dem, was übrig gelassen wird, einbezogen wird. Und auch der Aussichtsturm, viele denken immer, das ist sozusagen zur IGA 1961 eingerichtet worden. Nein, auch der geht in die 1930er Jahre zurück. Und die Grundstruktur, wie wir sie heute kennen, die ist in der Zeit geschaffen worden.
Es existieren ja auch im Bereich vom jetzigen Egerpark, ich sage es einfach mal, ältere Kultureinrichtungen. Ja, wann hat man das errichtet oder aber mit welchem Ziel wurden da auch Kultureinrichtungen integriert?
In den 1920er, 1930er Jahren hat man sich zunächst mal weitgehend darauf beschränkt, das Gelände herzurichten. Es gab dann im Sommer so temporäre gastronomische Betreuung. Aber jetzt das, was wir heute kennen, die große Freilichtbühne und ähnliche Dinge mehr, die kommen dann wirklich tatsächlich erst mit der IGA 1961. Einiges wird schon in den großen Gartenschauen der 50er Jahre angelegt. Aber sozusagen als modernes Gartenschaugelände, das beginnt erst 1950 mit der ersten großen Gartenschau. Bis dahin war dieser Bereich ein klassischer, ich würde sagen mal ein Stadtpark, ein stimmungsvoller Stadtpark mit einer ehemaligen Festung und ganz wichtig, das was viele Erfurter gar nicht mehr wissen, in dem Bereich, wo etwa heute das Danakil Klimazonenhaus steht und dann das große Blumenbeet beginnt, dort war der Sportpark Zürjaksburg. Wir sind ja im 60. Gründungsjahr des FC Rot-Weiß Erfurt und dessen ältester Vorläufer, der Sportclub Erfurt 1895, ja, also einer der ältesten deutschen Sport- und Fußballvereine, hatte dort sein Stadion mit einer großen Holztribüne. Also der Bereich des großen Blumenbeetes, Kinderspielplatz, genau dieser Bereich, den man dann in die IGA integriert hat, der war bis in die 1950er Jahre ja ein richtig modernes Stadion. Und es gibt auch noch einige Verweise. Zum Beispiel hat dieser Sportclub Erfurt, das war ein sehr vermögender, gutbürgerlicher Sportverein, Alfred Hess, der ja bekannt ist als großer Förderer der modernen Kunst, des Angermuseums, der war auch gleichzeitig Präsident dieses Sportclubs. Und er hat auch viel Geld in den Verein gesteckt. Ja, so ein klassischer Sponsor würde man heute sagen. Er hat es ermöglicht, diesen modernen Sportplatz zu bauen. Und das Clubhaus des Sportclubs, das befand sich am Gothaer Platz. Der Sportclub Zürjaksburg, dort wo später das Clubhaus des Funkwerks war. Und heute sozusagen im nördlichen Bereich des Gothaer Platzes, wo heute eine Kirchgemeinde untergebracht hat. Also dieser ganze Bereich rund um die Zürjaksburg war sehr stark von diesem Sportverein geprägt. Und ja, das ist so ein untergegangenes Kapitel der Stadtgeschichte. Das heutige Egerpark-Gelände war lange Zeit sozusagen der Hotspot des Erfurter Sports und des Erfurter Fußballs.
Hat man denn zwischen 1919 und ich sage jetzt einfach mal 1940 auf dem Zürjaksberg schon Blumenbeete oder ähnliche Sachen angelegt?
Ja, es gibt schöne Bilder aus den 1930er Jahren, die zeigen, dass man gerade auch schon im Bereich der ehemaligen Zürjaksburg dann über klassisch Rasen, Bäume, so ein klassischer Stadtpark, sondern auch schon ein bisschen ambitionierteres gestaltet hat, aber noch nicht im Sinne einer wirklichen Gartenbauausstellung. Also das beginnt dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat dort schon versucht, dort eine sehr ansprechende Anlage unterzubringen und das, was wir heute von der IGA oder dem Egerpark kennen, in der Dimension natürlich noch nicht. Also mit Blumen etc., was ja auch immer sehr aufwendig ist, war man dort oben dann doch noch eher zurückhaltend.
Wenn ich jetzt mal den Vergleich wage, die Parkanlage Zürjaksberg um 1930 und der heutige Stadtpark, könnte das ein ähnliches Aussehen gehabt haben?
Jein, weil der Erfurter Stadtpark, der geht ja ins frühe 20. Jahrhundert noch in die Kaiserzeit zurück, das ist so ein typischer repräsentativer Stadtpark, also nicht unbedingt jetzt der Sportpark, wo man Fußball spielt, sondern angelegt mit Mäuerchen, mit Denkmalen, mit Pergola und dagegen war dann in den 20er und 30er Jahren die Anlage auf dem Zürjaksberg schon moderner angelegt, großzügiger, weitläufiger, man konnte dort oben ja sowieso Sport treiben. Also sozusagen der Unterschied ist ähnlich wie auch beim Nordpark. Das ist vielleicht der bessere Vergleich. Man muss sich diese Anlagen eher wie beim Nordpark vorstellen. Ein moderner Volkspark, in dem man sich bewegen kann, in dem man Sport treiben kann. Das war eher der Charakter. Also dann eher schon ein moderner Park Richtung Nordpark.
Irgendwie so zwischen den zwei Festungstürmen und dem Danakil, da existierte noch ein etwas älteres Gebäude, ein kleines älteres Gebäude. Was war das mal und aus welcher Zeit stammt das?
Also das ist die sogenannte alte Verwaltung. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1940er Jahren als Ausflugsgaststätte angelegt. Und hier wurde ein Ausflugsziel geschafft und ursprünglich war also dieses Gebäude eine Ausflugsgaststätte, die genutzt wurde und dann mit der Anlage der ersten Gartenbauausstellung in den 1950er Jahren, dann bis zur IGA 61, hat man das dann umfunktioniert zur Verwaltung, weil dann Gastronomie an anderen Stellen untergebracht wurde.
Irgendwann hat man ja das auf dem Zürjaksberg existierende Stadion nicht mehr benötigt. Wann wurde das beseitigt?
Der alte Sportpark Zürjaksburg, der wurde in den 50er Jahren beseitigt mit der Entscheidung für die große internationale Gartenbauausstellung IGA 1961. Die ersten Ausstellungen von 1950, Erfurt blüht, und 1955 schon eine große Gartenbauausstellung. Die haben sich noch weitgehend beschränkt auf den historischen Bereich rund um die Zürjaksburg, rückten dann schon ein Stück nach Westen Richtung Schmira, aber endeten etwa im Bereich heutige Danakil Klimazonenhaus, und danach dehnten sich dann diese beiden großen Sportfelder aus und Tennisplätze und vieles mehr. Und mit der Entscheidung für die IGA 1955, 56 wurde dann dort alles platt gemacht mit dem nationalen Aufbauwerk, 364.000 Aufbaustunden allein der Erfurter Bürger. Also da wurde das Gelände völlig neu modelliert und alle Sportanlagen abgerissen, beseitigt. Das ist natürlich auch für die Erfurter Sportgeschichte ein Einschnitt. Da gibt es also einen unmittelbaren Zusammenhang. Man musste einfach dort oben raus. Dort sollte die große Gartenbauausstellung gebaut werden, und dementsprechend hat dann auch Turbine Erfurt und dann später ab 1966 Rot-Weiß Erfurt erst im heutigen Stadion gespielt. Also wir haben ein wunderbares Luftbild aus den 1930er Jahren, wo man sieht, diese beiden großen Plätze und daneben mehrere Tennisplätze, wo auch eifrig gespielt wird, die Damen und Herren in Weiß. Das sind natürlich keine Arbeiter aus dem Norden, das sind dann entsprechend die bürgerlichen Kreise aus der Zürjaksstraße, aus der Alfred-Hess-Straße der heutigen. Also insofern, das war wirklich ein echter Sportpark, nicht einfach nur ein Fußballplatz mit ein bisschen drumherum, sondern das war eine riesige Sportanlage mit vielen verschiedenen Sportarten.
Zwischen 1940 und 1945 wurden einer dieser beiden ehemaligen Zitadellen, Festungstürme, für Verteidigungszwecke genutzt. Was passierte dann in der Zeit zwischen 1940 und 1949 da oben auf dem Zürjaksberg?
Das Kulturleben der Stadt ist ja dann im Laufe des Zweiten Weltkrieges, ich sag mal grob so ab 1941, 42 weitgehend eingeschlafen, jetzt mal salopp gesagt, weil einfach dann vor allen Dingen dann 1943 bis zum Ende des Krieges die Luftangriffe immer häufiger wurden, und gerade auch um in diesem Bereich mit einer Flakstellung, da war natürlich immer die Gefahr groß, dass dieser Bereich dann besonders bedacht wird von den angloamerikanischen Luftangriffen, und insofern hat man dann diesen Bereich, also nicht ausdrücklich gesperrt, aber es war nicht mehr sinnvoll dort oben spazieren zu gehen. Und trotzdem hat man parallel in Erfurt, man war ja die Blumenstadt, die berühmt war für ihre großen Gartenbauausstellungen, also von den 1830er Jahren bis die letzte große 1902 in Erfurt. Und man wollte hieran anknüpfen, und Oberbürgermeister Walter Kiesling, NSDAP-Oberbürgermeister, Nazi durch und durch, aber trotzdem eben auch der Oberbürgermeister von Erfurt, wollte eine Reichsgartenschau nach Erfurt holen. Also 1942 gibt es da konkrete Pläne. Das Ganze ist natürlich kriegsbedingt dann nicht zur Umsetzung geraten, aber die Pläne der IGA, wenn man so will, diese große internationale Gartenbauausstellung, die reichen bis in die Nazizeit zurück, wo man schon versucht hat, zumindest reichsweit hier eine solche zentrale Gartenbauausstellung nach Erfurt zu holen. Man spricht ja mal von der Stunde Null 1945, wo sozusagen alles anders wird. Das ist sicher in vielerlei Hinsicht richtig, aber das Selbstverständnis der Erfurter und gerade auch im Gartenamt, auch die neuen politischen Eliten, die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, auch die Erfurter selbst haben an diesem Ziel festgehalten. Man wollte weiterhin im Bereich Zürjaksburg oder im Bereich Stadion, aber man hat sich dann letztlich für die Zürjaksburg entschieden, eine große Gartenbauausstellung unterbringen. Man hat entsprechend dann auch die Regierung der zunächst mal sowjetischen Besatzungszone und dann DDR auch bearbeitet und hat es dann tatsächlich geschafft, dass 1950 die erste große Schau Erfurt blüht in diesem Bereich beginnt. Und insofern ist 1950 dann auch das Geburtsdatum des Zürjaksberges, dieser Anlagen als klassische Gartenbauausstellung im engeren Sinne. Ja, jetzt nicht mehr einfach Stadtpark, sondern wirklich eine Gartenbauausstellung umzäunt mit Eintritt, mit Attraktionen, mit einer Parkeisenbahn, die man aus Dresden sich ausgeliehen hat. Und das ist schon spannend. Und das hat man natürlich nach 1945 bis 1950 auch vorbereiten müssen. Dieser Vorlauf, da ist 1945 gar kein großer Bruch, sondern man versucht, nachdem die größten Probleme 1946, 47 behoben waren, wieder an diese Pläne anzuknüpfen.
Herr Rassloff, vielen Dank für diese vielen Informationen.
Ja, gerne, immer wieder.
In A bis Z am 15. Mai, da geht es dann wirklich um den Zeitraum von 1950 bis jetzt. Naja, um den jetzigen Egerpark und alles, was da so zwischen 1950 und 1961 gewesen ist, dem eigentlichen Eröffnungsdatum der internationalen Gartenbauausstellung.
Das heißt, du hast noch einen zweiten Teil vorbereitet,
ja,
um die Spannung etwas hochzuhalten.
Teil. So, jetzt gibt es Musik aus dem Ruhrgebiet. Die Damenband nennt sich die Sixtas. Da gibt es ein neues Album, das nennt sich Ghost. Und aus diesem Werk könnt ihr jetzt den Titel hören, der sich da ganz einfach Rap nennt.
Doch jeder mag den Tennissport. Doch wenn ich mal was gucke, geh ich an einen anderen Ort. Ich geh in meine Ami-Kneipe, in meine Ami-Kneipe. Da läuft manchmal Football, da läuft manchmal Darts. Doch das ist nicht das, was ich da so gerne mag. Ich mag Baseball! Ich höre Baseball. Jeder jeder mag Fußball, jeder mag Tennis. Doch wenn mich einer fragt, dann sag ich, das interessiert mich nicht. Ich liebe den Schläger, den harten Ball, die coolen Käppis, manche sagen, ich hab nen Knall. Ist mir egal. Ich trinke den Pitcher und schau dir den Pitcher, wie er den Ball auf den Schlägermann wirft und sagt Baseball! Wenn ich höre Baseball! Yeah, das ist ein Touchdown! Ein Touchdown! Oh ja! Baseball, da bin ich immer dabei. Doch leider kenne ich niemanden, der mit mir darüber redet. Aber zum Glück gibt's ja das Internet. Doch leider kann ich kein Englisch. Also bleib ich alleine mit meinen Baseballkarten und tausche sie mit mir selbst.
Der Knopf hier?
Oh yeah, Baseball!
Tja, Baseball, das ist passend zum Thema. Studiogast am heutigen, im heutigen A bis Z ist Thomas Böhner von dem Erfurt Angels, einem Baseballverein und dem Baseballverein hier in der Landeshauptstadt. Hallo Thomas.
Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
Tja, ihr seid schon eine ganze Weile in Erfurt am Start. Seit wann genau gibt es eigentlich die Erfurt Angels?
Die Erfurt Angels gibt es seit 1997. Muss man aber dazu sagen, dass es eben so ist, dass wir vorher die Dark Angels waren und haben uns dann 1997 in die Erfurt Angels umbenannt.
Tja, was hat euch seinerzeit inspiriert, in einer, sagen wir mal, nicht gerade Baseball-Hochburg wie Erfurt, so einen Verein zu etablieren?
Ja, das ist, also das muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Gebracht wurde das eigentlich durch unsere kubanischen Mitbürger hier, durch die Gastarbeiter, die damals hier verpflichtet wurden, hier in Deutschland oder in der DDR zu arbeiten. Und wir haben dann einfach, ja, die haben das mitgebracht, weil das bei denen ja auch Nationalsport ist. Und die haben das so ein bisschen übernommen, die haben uns da ein bisschen angestachelt. Durch Zuruf, ne, kommst du mal mit und guck dir das doch mal an. Und da haben wir dann einfach mal Blut geleckt.
Das heißt, es gab damals nicht unbedingt ein Baseballfeld, die haben es irgendwo im Nordpark oder im Stadtpark auf einer Wiese gemacht. Ne?
Richtig.
Und ihr wart davon halt begeistert und sagt, Mensch, lass uns sowas auch mal hier offiziell aufziehen, so ein Verein.
Genau, auch mit den Kubanern zusammen, also die waren immer fester Bestandteil.
So, und seid ihr jetzt eher im Leistungssport oder mehr so im Breiten- und Freizeitsport beheimatet?
Eher im Breiten- und im Freizeitsport.
Was ich ist, kann ja noch werden. Man weiß ja nie. Ich habe mal bei euch im Internet gestöbert. Ihr werbt auf eurer Internetseite auch um neue Mitglieder. Wie viele Baseball-Begeisterte haben bisher den Weg zu euch gefunden?
Also zurzeit haben wir eine Mitgliederzahl knapp über 30 Mitglieder. Also 30 Baseball-Begeisterte. Da sind aber auch viele Kinder mit dabei. Hm. Und auch die Angehörigen teilweise von den Kindern und die Ehepartner. Also das ist schon so, dass wir wie eine große Familie sind.
Ja. Also Baseball ist ein bisschen mehr als nur Fußball spielen. Kommen wir zu den Dingen, die man eigentlich braucht, um die Sportart auszuüben. Was wird benötigt?
Also ganz wichtig, ein Handschuh, ein Baseball-Handschuh, ein Ball und natürlich ein Baseballschläger.
Und braucht man auch was auf dem Kopf vielleicht?
Ja, also generell immer eigentlich so sollte ein Basecap getragen werden. Das gehört eigentlich auch zur Baseball-Uniform mit dazu. Auch gerade wichtig, wenn geschlagene Bälle gefangen werden, um die Augen vor der Sonne zu schützen und auch den Ball besser einzuschätzen.
So, ihr nehmt auch am aktiven Spielbetrieb in Mitteldeutschland teil und habt, was im Fußball eigentlich undenkbar ist, eine Spielgemeinschaft mit den Jena Giants gebildet und spielt als Thüringen Woodpeckers. Wie kam es dazu?
Ja, das ist wirklich so, dass wir eine Spielgemeinschaft mit den Jena Kernberg Giants haben. Das kam daher, weil wirklich wir selber in Erfurt und auch in Jena keine eigene Mannschaft stellen konnten aufgrund der Mitglieder. Das ist zwischendurch mal so ein bisschen eingebrochen. Viele schnuppern immer an dem Sport und entscheiden sich dann aber vielleicht doch anders. Und ja, wir wollten weiter Baseball spielen, auch im Ligabetrieb haben uns dann abgesprochen, weil wie gesagt, auch innerhalb dieser Liga sind wir eine große Familie, muss man jetzt schon sagen. Und haben uns dann mit den Jenenser Baseballern zusammengetan und damit wir weiterspielen.
Du hast gerade gesagt, Ligabetrieb, in welcher Liga spielt ihr und wo ordnet ihr euch da als Spielgemeinschaft eigentlich ein?
Wir spielen in der Mitteldeutschen Baseballliga zusammen mit Chemnitz, Dresden, Leipzig und Magdeburg zurzeit. Zurzeit, also in den letzten ein, zwei Jahren, sind wir relativ weit unten immer gelandet am Ende der Saison. Wir sind halt immer ein Entwicklungsverein, ne? Wir haben auch teilweise Studenten mit dabei, gerade in Jena, die dann den Verein wieder verlassen und also die alten Hasen reißen zwar noch das Spielchen, aber ganz fit sind wir dann auch nicht mehr. Also wir machen es größtenteils auch zum Spaß. Natürlich will man Spiele gewinnen und
irgendwann sagt doch der Körper, nee, nicht mehr so doll, ne? Es kommt dann zu früher oder später, ne?
Zum Teil schon, ja, aber wie gesagt, Baseball kann man ja bis ins hohe Alter spielen.
Mhm. Und wie war es bei dir? Wie bist du eigentlich zum Baseballsport so gekommen?
Tatsächlich auch durch einen Schulfreund, der mir da erzählte, dass er eben dort mittrainiert, ne? Und da hat er mich gefragt, ob ich mal mitkomme, und dann habe ich mir das angeschaut. Ich fand es ziemlich spannend, ne? Und war wahrscheinlich damals auch ein bisschen ein kleines Naturtalent. Also es hat ganz gut funktioniert, gleich mit dem Fang. Mit dem Schlagen nicht so, aber mit dem Fangen ganz gut. Und ja, habe dann mal zwischendurch eine Pause gemacht, ein paar Jahre. Und bin dann nach der Lehrzeit wieder voll eingestiegen. Und seitdem spiele ich eigentlich, also seit 98 aktiv.
Also gehörst du eigentlich schon zu den Baseball-Urgesteinen hier in der Landeshauptstadt. Kannst du uns eigentlich etwas zur Geschichte des Baseballs hier in Erfurt erzählen, so über die Jahre?
Ja, also angefangen hat das dann kurz nach der Wende, weil einfach die Möglichkeiten damals dann besser waren, ne? Auch an Ausrüstung zu kommen, an Handschuhe, Bälle und Schläger. Das erste Mal haben sich wurde 1991 hier gespielt, so ein bisschen, oder trainiert. 1992 gab es dann schon den ersten Warbreakers Cup in Leipzig, da hat dann schon die Erfurter
die Diablos damals.
Genau, ne? Die Baseball-Gemeinschaft dann schon eine Mannschaft mit hingeschickt. Und da waren viele Kubaner eben integriert und auch Deutsche. Ein großes Team eigentlich, aber alle ziemlich grün hinter den Ohren, außer die Kubaner. Die haben es ganz gut drauf gehabt. Und das hat sich dann entwickelt eben unter den Diablos. Die haben dann direkt auch im Ligabetrieb teilgenommen, damals noch in Bayern. Stück für Stück hat sich das dann hier weiterentwickelt in Erfurt. Es wurde ein Platz hinter der Schalenhalle, damals noch an der Jugendpost, an der alten Jugendpost, wurde dann eben direkt auch schon gespielt. Und dann wurde noch ein anderer Verein gegründet, die Erfurt Dark Angels. Da wurde sich so ein bisschen zerstritten mit den Kubanern. Und dann haben die Deutschen ihren eigenen Verein gegründet, die Dark Angels. Und die haben dann auch fleißig gespielt. Und dann sind die Kubaner wieder zu uns gekommen. Und das war ein ganz schönes Durcheinander teilweise.
Dann heute vertragt ihr euch wieder als
auf jeden Fall.
Also, gemeinsame Mannschaft. Baseball geht ja so in den Vereinigten Staaten, wenn man da über den großen Teich gucken, so als American Way of Sport, die Sportart schlechthin dort. Wo siehst du eigentlich den Baseballsport in Deutschland und speziell auch hier so in Mitteldeutschland?
Ja, also in Mitteldeutschland ist es immer noch leider, oder generell in Deutschland ist es noch eine Randsportart. In alten Bundesländern ist es sehr, sehr gut vertreten, dadurch, dass die Amerikaner dort ihre Stützpunkte hatten oder noch haben. Dort im Dunstkreis auf jeden Fall Bayern und Hessen, ne, sehr verbreitet. In Mitteldeutschland ist es ein bisschen schwieriger. Aber der Zulauf ist da, gerade weil auch in Mitteldeutschland viele Latinos sind, ne, Venezolaner, Kubaner, Nicaraguaner, da ist schon Potenzial da. Ne. Es wird auch gerne angenommen, also die Mitgliederzahlen in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Dresden sind ziemlich hoch.
Und muss man eigentlich bestimmte Voraussetzungen mitbringen jetzt, um den Sport auszuüben, oder kann das eigentlich fast jeder tun?
Eigentlich kann es fast jeder tun. Also das ist wirklich, also ein bisschen fit sollte man sein, aber also ich sag jetzt mal Übergewicht oder so, das ist kein Hindernis. Also das ist absolut, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, ne? Jeder, der sich da gerne betätigen will und der da mitspielen will, den nehmen wir gerne auf und zeigen alles und die, viele bleiben hängen, also viele möchten es weitermachen. Ne?
Kommen wir kurz zum Inhalt, das Sport selber für den Außenstehenden ist es vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbar, für was es bei welchen Aktionen, welche Punkte etc. gibt, auch das Spielfeld ist ein bisschen unüberschaubar für den einen und anderen, nicht wie beim Fußballplatz, siehst du, da stehen zwei Tore und ja, und es wird auch während des Matches mehrmals zwischen offensiver und Verteidigungsphase gewechselt, klingt alles kompliziert, ist auch wahrscheinlich gar nicht für den Insider. Kannst du uns mit ein paar Worten kurz und knackig die Spielregeln des Baseballs erklären?
Okay. Also ein Team besteht immer aus 9 Spielern. Hm. Es gibt einmal eine verteidigende Mannschaft und einmal eine angreifende Mannschaft. Die angreifende Mannschaft schlägt mit dem Schläger und die verteidigende Mannschaft steht eben im Feld. Genau. Und der Werfer von denen, der wirft halt den Ball auf den mit dem Schläger. Und er probiert natürlich den Ball zu treffen. Er muss in eine bestimmte Zone reinkommen, über die Homeplate, über diese Platte, wo er davor steht. Und er probiert den Ball so schwierig wie möglich wegzuschlagen, ins Spielfeld rein, damit er halt die Bases ablaufen kann. Ne? Ablaufen tut er sie dann alle 4, ne? Also 3 Bases und diese Homeplate. Und nur wenn er über die Homeplate wieder drüber ist, hat er einen Punkt. Genau. Wenn, natürlich probiert die verteidigende Mannschaft,
das zu verhindern, ne?
Genau, logisch, das ne? zu verhindern, ne? Und probiert diesen Schläger oder wenn er dann auf den Bases ist, den Runner auszumachen. Das geht am einfachsten natürlich, wenn man den Ball, den geschlagenen Ball aus der Luft fängt, dann ist der Schläger sofort aus. Oder man probiert ihn zwischen den Bases zu erwischen, mit einem Ball im Handschuh zu berühren, das nennt man Tacken. Oder dann eben gewisse andere Spielzüge zu machen, dass der eben die Bases nicht erreicht, ne? Dass der Ball an der Base vorher ist, bevor dieser Runner da ist. Ne? Genau, nach 3 aus wird gewechselt und die verteidigende Mannschaft geht in den Angriff und schlägt dann wieder und dann fängt das von vorne an, das 5 oder 6 Mal. Ne?
Bases nicht erreicht, heißt das, derjenige, der den Schläger hat, rennt im Grunde genommen im Viereck und muss, wenn er einmal um das Viereck rum ist, dann wieder in sein Base ist, dann ist der Punkt da.
Richtig, dann ist der Punkt da.
Was hast du schnell begriffen? Ne?
Im Grunde genommen ist es eine abgewandelte Art von Brennball früher, was wir in der Schule gespielt haben.
Naja, und um auf den Platz in der nördlichen Gehraue zu kommen, gleich ein paar Meter unterhalb vom Kiliani Park, also in südlicher Richtung. Mhm. Der Platz ist ja eingezäunt mit einem meterhohen Zaun. Mittendrin ist das Spielfeld. Wenn jetzt der Mensch den Ball so gut trifft, dass der über den Zaun in die nicht gemähte Wiese fliegt, ja, was passiert dann eigentlich beim Heimspiel?
Also, wenn das passiert, ist es natürlich optimal. Das ist dann ein Home Run. Ne? Das bedeutet dann praktisch, er kann locker alle Bases ablaufen, ohne dass er behindert wird. Ne?
Und, hat keinen Zeitdruck. Ne?
Richtig, hat keinen Zeitdruck und dann macht er halt den Punkt. Ne? Am besten ist natürlich noch, wenn mehrere Runner davor auf den Bases stehen, im Optimalfall noch 3, ne, und dann werden halt 4 Punkte nach Hause gebracht. Ne, also das ist schon.
Tja, wie lange geht so ein Spiel eigentlich? Es ist ja nicht unendlich lang, irgendwann muss ja mal Schluss sein.
Ja, also normalerweise, also in Deutschland spielen wir immer, muss es immer einen Sieger geben. Wir in der Mitteldeutschen Liga haben eine Zeitbegrenzung von 2 Stunden oder 5 Innings, also 5 Spielabschnitte, dass jede Mannschaft 5-mal an den Schlag kommt und 5-mal in der Verteidigung steht.
So, Baseball ist jetzt mal kein Sport für Jungs von Traurigkeit. Es besteht die Gefahr, dass geschlagene Spielobjekte immer vor den Kopf oder ins Gesicht zu bekommen. Oder man übernimmt sich einmal beim Sprint zum Base und fällt hin und hat irgendwelche Knieverletzungen. Gibt es da so eine Statistik oder was sind die häufigsten Verletzungen beim Baseball? Blaues Auge oder Schneidezahn raus?
Ja, also verletzen tut man gerade so Schneidezahn oder blaues Auge. Passiert meistens aus Unerfahrenheit.
Okay. Ne?
Im Grunde genommen, wenn der Ball dann, der Ball kann schon mal verspringen, ne? Also wenn man den dann mal ins Gesicht bekommt, normalerweise hat man den großen Handschuh, um den zu fangen, aber durch Bodenunebenheiten oder so kann das schon mal passieren. In der Regel, wenn irgendwas passiert, dann sowas, ne? Blaues Auge oder ein Jochbein mal kaputt oder ein blauer Fleck.
Ne?
Aber wenn mal sowas wie Achillessehnenriss oder Meniskusriss, das ist dann, das hat man bei jedem Sport, sage ich mal, durch einen Sprint oder so, aber viele Verletzungen gibt es eigentlich.
Okay, wenn jetzt junge und interessierte Menschen, die da draußen zuhören, Lust auf Baseball haben, wie finden sie jetzt den Weg zu euch?
Ja, also generell erstmal bei Google Maps, wenn man das so sagen kann, Ballpark Erfurt eingeben.
Ballpark Erfurt.
Genau. Und da wird's direkt angezeigt, ne? Ansonsten ist der Baseballplatz, es ist auch ein richtiger Baseballplatz, in der nördlichen Gerau in Erfurt, an der Turnhalle der Regelschule 23. Also wirklich unmittelbar davor, man sieht es auch von Weitem schon, ne? Es ist ein ziemlich großer Platz. Er ist auch nicht komplett eingezäunt, ne? Also er ist begehbar, Trainingszeiten sind immer freitags, jetzt gerade in der Sommerzeit, ab 17 Uhr.
Aber man sollte vorher mal anrufen oder Kontakt aufnehmen, wenn man so ein Probetraining mitmachen will oder so. Kann jeder einfach mal vorbeikommen, mal schnuppern und sagt, okay, ich habe heute mal Bock, bei euch mitzumachen, kein Problem.
Sehr gerne.
So, besteht bei euch auch so ein Wunsch oder habt ihr eine Vision für die Zukunft hier Baseball in Erfurt, wie es hier weitergeht? Oder gibt es immer mal so ein kleines Heftchen, wo man sagt, Mensch, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, euren Platz haben sie jetzt neu gemacht, aber vielleicht habt ihr noch so ein paar Wünsche.
Ja, schon. Also generell immer sind neue Mitglieder natürlich immer gern gesehen. Wir wollen die Jugend ein bisschen vorantreiben, ne, weil wir sind alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben auch eine kleine Jugendmannschaft. Ne? Wir spielen dann auch ab dieser Saison eine kleine eine Kindersaison sogar und haben eine Spielgemeinschaft mit den Chemnitzern zusammen. Das ist auch sehr schön. Ne? Generell, wie gesagt, wollen wir den Sport voranbringen und wollen einfach den Sport bekannter machen. Wenn man sich was wünschen kann für den Erfurter Baseball, direkt für den Erfurter Baseball, dann ist es natürlich so, wenn der Platz komplett eingezäunt wäre, das wäre natürlich ein Traum. Mhm. Weil wir haben doch schon teilweise mit ein bisschen Vandalismus und Verschmutzung zu kämpfen.
Im Sommer mit Grillen wahrscheinlich.
Ja, es ist nicht schön. Das, ja. Die Stadt weiß es, probiert auch viel dafür zu tun, aber es klappt halt nicht immer.
Ne? Mhm. So, jetzt habt ihr bald das erste Ligaspiel auf dem Plan. Wann geht's los?
Die Saison startet jetzt am Sonntag in Dresden. Das erste Heimspiel wäre am 2. Mai.
Ist ein Samstag?
Ist ein Samstag ab 10 Uhr. Können gerne die interessiert vorbeikommen, die zuschauen möchten, die einfach mal schnuppern möchten, die einfach mal das Feeling mitnehmen möchten. Eintritt ist natürlich frei. Also das sowieso.
Spenden sind herzlich willkommen, sage ich
immer. Spenden auf jeden Fall herzlich willkommen.
Mit einer Urne rum. Ansonsten kann man euch erreichen, über welche Internetpräsenz, wenn man fragen darf?
Genau, also wir sind auf Facebook natürlich und auf Instagram vertreten, ne, unter den Erfurt Angels und auch auf unserer Website unter www.erfurt-angels.de.
Okay, dann wünschen wir euch von dieser Stelle, von uns aus hier, viel Erfolg für die anstehende Saison. Vielen Dank an Thomas Böhner von den Erfurt Angels.
Ich bedanke mich.
Okay.
Ja, liebe Leute, und ich möchte noch mal kurz auf den Platz kommen. Nördliche Gerau, wie ich schon sagte, paar Meter unterhalb südlich vom Kiliani Park, und man kommt wirklich auf dem Gera-Radweg direkt vorbei. Also das ist da überhaupt nicht zu übersehen, ist ganz schnell zu finden. Wenn ihr also demnächst Lust haben solltet, mal zuzuschauen, wie da jemand einen Ball wirft und jemand anderes davor haut und das dann wieder jemand da im Viereck rennt.
Samstagvormittag so eine kleine Frühstücksausfahrt nach Kaffee und Brötchen, fährst du mal an die Geraue, und wem der Baseball dann zu langweilig ist, da geht dann links einfach und bolzt, da ist ein Bolzer direkt daneben, da ist ein Käfig, da kann man ein bisschen spielen, so zwischendurch oder in den Pausen. Ne? Okay, das war's vom Sport für heute, mal eine völlig andere Richtung, Baseball in Erfurt.
So, und jetzt würde ich euch mal Musik spielen, aber erstmal spielen, und der Rest wird hinterher angesagt, aber an der Stimme, naja, das kriegt ihr ja sofort mit, wer euch dann da was singt.
Immer wieder Neuanfang, die Welt dreht sich im Schleudergang. Bankenkrise, Emirat, Schuldenbremse, Windradpark, Lifehacks, Burnout, Horoskop, Cisbinär und Transqueerfood, Gucci, Prada, Taliban, Schufa, Tesla, Taiwan, Wan. Was ist geht? Küsst du noch was mit? Avocado, Shiasam, Hamsterräder, Großalarm. Jeder sieht sich, jeder schreit, 100 Jahre Eitelkeit. Orban, Le Pen, Rasputin, wer ist die nächste Killer Queen? Was ist Kill? Kriegst du alles mit? Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist really los. Kabul, Rom, Kaliningrad, Dürreschock am Aktienmarkt,
ob in seiner Hafermilch, Geheimcodes auf dem Nummernschild, Millionen Menschen unter Druck, Ohren zu und Fahrerflucht, Auftau, Abtau, durchgefärbte Augenbrauen. Was ist geht? Kriegst du noch was mit? Mütter, Väter und Cousin sortieren ihre Medizin im Metaverse und dezentral, optimiertes Potenzial. Alle Vögel sind schon da, immer in die Kamera. Was ist geht? Kriegst du alles mit? Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist really los. Oh, oh, oh.
Jawohl, was ist los?
Das ist los.
Das ist los. Ein halbrunder Geburtstag von Herbert Grönemeyer.
Wieso sagst du halbrund? Das ist eigentlich für mich.
Ach nee, Quatsch.
Ein runder Geburtstag von Herbert Arthur Wiclef Klamor Grönemeyer. Wäre ich nicht darauf gekommen, dass der Mann vier Vornamen hat. Der hatte nämlich am 12. April, sprich in der letzten Woche, seinen 70. Geboren am 12. April 1956 in Göttingen und er ist, ihr kennt, habt's gehört, ein begnadeter deutscher Musiker, Musikproduzent, Sänger, Komponist, Texter und ab und zu hat er auch mal Schauspieler, zum Beispiel bei Das Boot.
Jawohl. Und der Titel, den ihr jetzt hören konntet, der ist etwas neuer, der nennt sich Das ist los aus dem gleichnamigen Werk Das ist los. So, ich habe noch drei Tipps für euch. Gut, den ersten hatten wir schon, Herbert Grönemeyer. Jetzt kommt noch der zweite. Das ist eine Veranstaltung Erfurt Stadt- und Regionalbibliothek. Da gibt es die Veranstaltung Erstes Bilderbuchfestival in den Erfurter Bibliotheken. Das Ganze geht am 17. April 2026 los und bis zum 30. April 2026. Ja. Das findet ja statt im Stadtgebiet in verschiedenen Bibliotheken und das ist eine ganz spannende Sache, weil da halt eben mal Bilderbücher richtig schön vorgestellt werden. Und wichtig, wenn euch das denn interessiert, ja, da ist eine Recherche dafür erforderlich, denn es sind doch einige Veranstaltungen. So, und ich bin noch mal bei einer Sportveranstaltung. Hier im Stadtteil Berliner Platz auf der Radrennbahn am 8. Mai, also in Kürze, da gibt es den Steyr Grand Prix.
Ja, die Woche vorher nicht vergessen, das Heimspiel der Erfurt Angels. Ne?
Ja, und auch nicht vergessen, 1. Mai, Stadtsportfest.
Auf dem Domplatz, wieder ein Highlight, da werden wir auch vor Ort sein.
Auf dem Domplatz. Aber spannende Sachen, sowohl die Veranstaltung in der Stadt- und Regionalbibliothek, als auch mal dann hier das, naja, Radrennbahn, 8. Mai 2026.
Schau mal auf die Uhr, dann wirst du feststehen, wir müssen gleich nach Hause gehen, ne?
Ja, deshalb würde ich jetzt doch nochmal Herbert Grönemeyer zitieren wollen. Das ist los, das Ende von A bis Z Spezial, ja, das naht. Das ist jetzt los. So, und deshalb nehme ich jetzt mal hier den anderen Zettel, den linken Zettel so vor die Nase, da steht nämlich noch was drauf. Am 21. April 2026, 15 Uhr, könnt ihr das Musikmagazin Rock Metal hören. Ich stelle euch hier die Band Aeverium aus Deutschland vor. Dazu gibt es, ja zumindest in einem Teil der Sendung passender Musik, die irgendwie da mit Aeverium zusammenhängt. Oder zumindest halbwegs ähnlich klingt. Es könnte aber auch noch ein bisschen heftiger ausfallen. Und am 28. April 2026, 15 Uhr, könnt ihr das Informationsmagazin A bis Z Spezial hören. Inhalt der ganzen Sendung ist hier das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig. So, die nächste Sendung A bis Z am 1. Mai 2026, 15 Uhr, ist dann, naja, inhaltlich wahrscheinlich komplett dem Sport geschmiert.
Viel Sport, vielleicht setzen wir auch auf dem Dom platzieren. Ne?
Nach dem jetzigen Stand der Dinge. Mal schauen. Ob alles so funktioniert, das wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden. Kann aber auch sein, dass wir nur halb sporten, halb was anderes machen. Das ist wirklich eine ganz knappe Kiste in dem Fall, denn eigentlich ist ja schon angedacht, euch dann die neue Ausstellung im Stadtmuseum, die Sportausstellung, vorzustellen. Damit besten Dank an Frank für die Vorbereitung und die Moderation. Tja,
gerne geschehen und danke auch an Örsmann für die grandiose Musikauswahl heute.
Danke. Und besten Dank an euch für das Zuhören. Aus, Punkt, Schluss. Tschüss sagen.
Frank.
Ja, und Earthman from the Underground.
Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht, denn Fortsetzung folgt. Deine Zeit, wir waren sowas von bereit. Du hast geschrien, geweint, gelacht und hast mit uns so viel gedacht. Du nahmst vieles von den Lippen, trägst es heim im Korb aus Rippen. Wenn du aufbrichst, dann kommt raus, du warst hier schon fast zu Haus. Wir waren uns so sehr verfallen, singen wir ein letztes Mal. Ihr seid erschienen und vor allem Dingen so phänomenal. Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht, denn Fortsetzung folgt. Geduld, ich weiß, ich bin an allem schuld, an dem schrecklich langen Text, der immer weiter wächst. Du rufst Encore, ja bitte gern, bei diesem Nachschlag siehst du Sterne, an ihnen reisen wir vorbei und nichts ist uns einerlei. Wir waren meistens nicht verdorben, klangen trotzdem sehr enthält.